souverän, barmherzig. Und wir danken dich, Herr, dass du uns diese Möglichkeit gibst, heute von deinem Wort zu hören. Allein zu deiner Ehre wollen wir leben. Wir wollen dich verherrlichen in unserem Denken, in unserem Tun, in unserem Handeln. Und wir bitten dich, dass dein Geist jetzt auch heute in unserem Herzen wird. Dein Wille einzig von uns. Herr, sprich nur zu uns. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Endlich haben wir es geschafft. Wir sind bei einer sehr spannenden und sehr bekannten Geschichte. David gegen Goliath. Und dafür werde ich den Bart wachsen lassen, damit der Goliath-Effekt ein bisschen herüberkommt, obwohl wir nicht wissen, ob er einen Bart hatte. Es soll aber ein bisschen seriös und mächtig rüberkommen. Und wenn man sonst gar nichts aus der Bibel kennt, dann aber diese Geschichte. Auch wenn man nicht jedes Detail dieser Geschichte ganz genau wiedergeben kann. Doch ich denke, der ein oder andere kennt es entweder aus dem beruflichen Bereich oder aus dem privaten Bereich. Es ist eine David gegen Goliath Aufgabe oder Herausforderung. Und was will man damit sagen? Eine David gegen Goliath Herausforderung oder Aufgabe? Man sieht sich selbst als kleinen David. Er hat vor sich eine unüberwindbare Aufgabe, eben einen Goliath. Und wenn man voller Zuversicht und voller Vertrauen diese Aufgabe angeht, ja, dann kann man alles erreichen und eben so einen Goliath bezwingen. Ja, wenn man es nicht schafft, dann sagt man es mal von vornherein schon unmöglich. Es ist ja ein Goliath, den kann man nicht überwinden. Doch wenn man es schafft. Wenn man es schafft und man sagt, man war entschlossen genug und man hat vertraut, diese unmögliche Aufgabe zu schaffen, ich denke, dann fühlt sich jeder ein bisschen irgendwo gut. Er hat was geschafft, was unmöglich war. Viele kennen die Geschichte vielleicht schon von ihren Eltern, die ihnen die Geschichte als Kind schon sehr oft vorgelesen haben. Und die Geschichte, sie fesselt einen immer wieder aufs Neue. Und deswegen, selbst wenn unsere Kinder die Geschichte kennen oder wir als Kinder die Geschichte gehört haben, so wollten wir sie doch immer und immer wieder hören. Obwohl wir das Ende kennen. Doch es vermittelt irgendwie den Eindruck im Laufe der Geschichte, es könnte diesmal anders ausgehen. Und gerne nimmt man auch die Geschichte als Erwachsener. Schlägt sie auf, liest sie, weil man selbst vor einer unmöglichen Aufgabe steht. Und man möchte, wie David in 1. Samuel 17, auch in vor seiner unmöglichen Aufgabe Vertrauen gewinnen, festlich den Glauben dieser Aufgabe angehen, um das Unmögliche zu schaffen. Und ist das nicht eine Anwendung, die wir oft aus dem Predigtext hören oder unseren Kindern geben? Du musst glauben wie David und dann besiegst du jeden Goliath, der dir begegnet. Es gibt auch Predigten, die sich auf diese fünf Steine von David konzentrieren. Diese fünf Steine, die er nimmt. Und sie stehen für den wahren Glauben. Fünf Steine oder fünf Schritte auf dem Weg zum wahren Glauben. Oder fünf Steine, die als Gehorsam, als Gebet, als Jüngerschaft, als Anbetung und Evangelisation genommen werden. Und es hört sich erstmal ganz gut an. Und wahrscheinlich ist man, wenn man so eine Predigt hört, erstmal erstaunt. Wow, sowas habe ich ja noch nie gehört, was Neues. Und das liegt daran, dass wir sowas nicht aus dem Text nehmen können. Wenn wir so eine Auslegung oder so eine Anwendung folgen, dann haben wir ein Riesenproblem. David benutzte nur einen einzigen Stein. Und alle anderen waren nutzlos. Ich denke, wenn wir uns darauf konzentrieren, ein festes Vertrauen wie, oder einen festen Glauben wie David haben, und wir können jeden Goliath überwinden oder uns auf die fünf Steine konzentrieren bei der Anwendung, dann verlieren wir wirklich den wahren Punkt oder die wahre Anwendung, die uns die Geschichte gibt. Denn wir machen nichts anderes wie ein Gesetz daraus. Ja, du musst mir glauben, um deine größeren Probleme, um deine unüberwindbaren Probleme zu bezwingen. Denn das hat David hier getan. Doch das ist nicht, und das ist definitiv nicht das, was die Bibel uns mit dieser Geschichte sagen will. Und ich hoffe, mit dieser Einleitung habe ich mit jedem mitgenommen. Jeder möchte aufmerksam zuhören. Die Kinder, weil sie wieder David gegen Goliath hören und hoffen und wissen nicht, wie es ausgeht. Und wir Erwachsene, die wir uns fragen, was ist denn die wahre Anwendung aus dieser Geschichte? Was möchte uns Gott heute aus der Geschichte oder mit der Geschichte mitgeben? Schlag mit mir gemeinsam auf 1. Samuel Kapitel 17. 1. Samuel Kapitel 17. Und wir haben schon in der Schriftlesung und wer hat uns vorgelesen, die ersten 37 Verse. Wir betrachten euch das ganze Kapitel, deswegen lasst uns jetzt auch die Verse 38 bis 54 lesen. Das ist die Seite 355. 1. Samuel 17 von Vers 38 bis 54. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihn einen Schuppenpanzer. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Er sprach David zu Saul: Ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Und er nahm seinen Stab in die Hand und erwählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudertasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich den Philister. Das 41. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als er den Philister, den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter den Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Das geschah. Als sich der Philister aufmachte und der Herr kam und sich David näherte, der alte David und lief der Schlachtreihen gegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus. Und er schleuderte und traf den Philister an seiner Stirn, sodass der Stein seine Stirn drang und der auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein. Und er schlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihn dann mit dem Kopf an. Als er die Philister sah, dass er helltot war, floh er. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philister nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren Ekrons. Und der Schwarm der Philister lagen auf dem Weg von Scharamim bis nach Gad und bis nach Ekron. Und sind Israels kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten ihr Lager. David aber nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem, seine Waffe aber legte er in seinem Zelt. Soweit zum Predigtext. Das Thema, das ich heute über meine Predigt oder die Predigt geschrieben habe, ist Gott, unser großer König und Beschützer. Gott, unser großer König und Beschützer. Und das kommt an vielen Stellen dieses Predigtextes heraus und wir werden es sehen. Doch wir beginnen mit dem allerersten Punkt, den uns der Autor hier gibt. Und der beginnt eben in 1. Samuel Vers 1 bis 24. In 1. Samuel Vers 1 bis 24 sehen wir die Entmutigung in der äußeren Erscheinung. Entmutigung in der äußeren Erscheinung. In diesem Kapitel beginnt der Autor des Samuelbriefes interessant. Denn nachdem er drei Verse benutzt hat, um die Orte der Schlachtreihen der Philister und genauso der Schlachtreihen der Israeliten zu beschreiben, zu erwähnen, lenkt er nun die Aufmerksamkeit, und zwar die ganze Aufmerksamkeit auf Goliath. Die Orte, die der Autor erwähnt, erwähnt die Orte, damit jedem Leser klar wird, es ist ein historisches Ereignis. Alles, was wir lesen, hat tatsächlich stattgefunden. Und auch heute noch finden wir diese Orte, manche mit dem gleichen Namen. Vielleicht kennt einige von uns den Prediger Rudi Bauke. Und er hat mit seiner Familie eine Abmachung getroffen. Jedes Mal, wenn er beruflich, also im Predigtdienst oder in Vortragen, unter Vorträgen reisen musste in irgendein Ausland, hat er gesagt, er bringt ihnen etwas zu. Und dann kam er von einer Reise zurück und hat mit seinen Kindern Geschenke mitgebracht. Es waren Steine. Und er gab sie seinen Kindern. Und eigentlich hat er gedacht, die Kinder erwähnen sowas wie, welcher Vater gibt seinen Kindern Stein, wenn er um Brot bittet oder sowas? Doch er schaut auf seine Kinder und sagt, der Blick, den sie hatten, war nicht unbezahlbar. Denn wahrscheinlich, nach seiner Beurteilung, haben sie gedacht, ihr Vater ist verrückt, er bringt ihnen Steine mit aus dem Ausland. Doch als er diese fünf Steine zeigt und sagt, die fünf Steine aus dem Terebintental, wo David damals fünf Steine sich ausgesucht hat und in seine Hirtentasche gelegt hat, und dann zu Goliath gegangen ist und diesen einen Stein genommen hat, um gegen Goliath zu kämpfen, den geschleudert hat und ihn so besiegt hat, wollte jeder seiner Kinder einen Stein haben. Er hat neun Kinder und er hat nicht ganz gerechnet. Es gibt diese Orte. Es ist ein historisches Ereignis, das wir heute betrachten. Und genauso gab es den Riesen Goliath. Und wir finden hier eine detaillierte Beschreibung von ihm, von Goliath, von dem Riesen, von seiner Waffenrüstung. Und das ist nicht unabsichtlich. Denn jedem Leser soll klar sein, wie groß und mächtig Goliath ist. Und ich möchte nur mal probieren, euch Goliath vor Augen zu malen, dass jeder sich vorstellen kann, wie Goliath ungefähr aussah. Das mit dem Bart wissen wir leider nicht, doch wir haben gelesen, er hat seine Größe etwa 6 Ellen hoch. 6 Ellen, je nachdem, was für Ellenmaß man nimmt, kommt man auf etwa 2,90 Meter bis 3,50 Meter. Das ist eine erstaunliche Größe. Ich weiß, ich bin 1,80 Meter, ich bin nicht groß, und an meiner Größe konnte ich jetzt nichts ändern, um Goliath gleich zu werden. Aber 3 Meter bis 3,50 Meter. Der Schuppenpanzer, den uns der Autor mit 5000 Segel beschreibt, wiegt ungefähr, das ist der Panzer um ihn herum, wiegt ungefähr 60 Kilo. Ich meine, 60 Kilo, was kann 60 Kilo wiegen? Eine Waschmaschine ungefähr. Eine neuere Waschmaschine, nicht so eine ältere Mine, eine neuere, wiegt 60 Kilo. Ihr Männer, könnt ihr mal euren Kindern oder euch selber mal probieren, wie lange schafft ihr es, eure Waschmaschine am Tag rumzutragen? Die Spitze vom Speer, 500 Sekel reißen. 7 Kilo ungefähr. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Sportzeit in der Schule, Kugelstoßen. Was hat so eine Kugel? 5, 6 Kilo. Man probiert sie aus dem Körperdrehen heraus, so weit wie möglich zu schleudern. Jetzt denkt man an einen Speer. Er hat eine Spitze und einen Stock, einen Weberbaumstock, hat uns der Autor beschrieben. Und er soll nun 7 Kilo an der Spitze, die vorne irgendwo sind, werfen können. Das ist schon eine beeindruckende Beschreibung von Goliath und seiner Macht, seiner Muskelmasse und seiner Größe. Ich hoffe, du kannst dir nun Goliath vor Augen stellen. Diesen großen und mächtigen Goliath. Und dieser Goliath bekommt 3 Verse, um zu reden. Bis jetzt, haben wir Samuel betrachtet, gab es nur einen einzigen Feind, der einen einzigen Vers bekommen hat. Goliath bekommt 3. Nun hier an dieser Stelle. Weiter lesen wir, dass er nochmal das Gleiche wiederholt. Und in Vers 8 lesen wir, sagt Goliath: Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, sollte unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die Schlacht eines Israels verhüllt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Diese Beschreibung vom Ort, diese detaillierte Beschreibung von Goliaths Größe, von seiner Ausrüstung, von seinen Worten. Die hat der Autor in diesem Kapitel reingemacht, damit wir als Leser nicht auf den Gedanken kommen zu sagen, denk über deine Goliaths in deinem Leben nach. Goliath ist keine Metapher. Er ist kein Bild für uns und unsere Goliaths. Goliath ist eine reale Person gewesen. Die Orte waren real, das Ereignis, ein historisches Ereignis. Und so ist Goliath keine Person oder kein Punkt in deinem Leben, der für Geld hingeschickt oder für irgendeiner, der dich auf der Arbeit unterdrückt oder ein Nachbar, der es dir schlecht macht. Die detaillierte Beschreibung macht klar, dass der Goliath gelebt hat. Und was hat er getan? Er hat das Volk Gottes, er hat Gott verhüllt. Mit diesem Goliath kommt nun oder bringen die Philister nur eine andere Art von Kriegsführung. Sonst haben wir eigentlich immer gelesen im 1. Samuel-Brief, dass ein Kriegsvolk, ja die Philister, gegen das israelitische Kriegsvolk gekämpft haben. Doch was wir jetzt hier sehen, zum Beispiel in 1. Samuel 4, doch was wir jetzt hier haben, ist, wir haben einen Vorkämpfer der Philister und dieser will einen Vorkämpfer der Israeliten haben, um gegen ihn zu kämpfen. Und der Kampf zwischen diesen beiden Vorkämpfern entscheidet sozusagen die ganze Schlacht. Und der Gedanke dahinter ist, dass ein Volk nicht einfach nur viele Männer verliert bei einer Schlacht, die mehrere Tage gehen kann, sondern es stirbt nur einer. Und das Volk, das verliert, muss halt dem anderen Volk dienen. Aber vor allem, das ist der Hauptpunkt hier, geht es darum, dass sie dabei gedacht haben, dass der Gott der Philister oder der Gott des einen Volkes seinen Vorkämpfer ausrüstet, um gegen den Gott des anderen Volkes zu kämpfen, der ja seinen Vorkämpfer sozusagen ausrüstet. Man lässt sozusagen die Götter kämpfen in einer Person, also eins gegen eins. Und so gewinnt das Volk mit dem stärkeren Gott. So war der Gedanke dahinter. Und ich denke, jeder, der es mitverfolgt hat, die Predigt reinsammeln, der weiß eigentlich schon das Ergebnis, welcher Gott der mächtigere Gott ist, der größere Gott ist. Wenn du allein schon 1. Samuel 5 anschaust, und dir nochmal die Zeit nimmst zu lesen, dort sehen wir, dass Gott allein für seine Ehre ist. Die Bundeslade wurde eingenommen von den Philistern. Und kein einziger Mensch, kein einziger Israelit musste dafür kämpfen, dass die Bundeslade wieder zurückkommt. Gott hat allein dafür gesorgt, indem er den Philister Gaudaro zum einen unterworfen hat, als er auf dem Boden lag, und zum anderen enthauptet hat. Und der Kopf lag auf der Türschwelle des Tempels Dagon. Oder in 1. Samuel 7 sehen wir, wie Gott allein Philister besiegt. Und an all diese Geschichten erinnert sich das Volk an dieser Stelle nicht mehr. Wenn wir nochmal an die Größe Goliaths denken, mal überlegen, wer könnte eigentlich von den Israeliten gegen Goliath kämpfen? Ich meine, wenn wir entscheiden müssten, wer gegen einen großen Mann kämpfen muss, wen würden wir auswählen? Wer wäre der Geeignetste? Ich denke, wir würden nicht auf den Gedanken kommen, den Kleinsten von uns loszuschicken. Wenn er den Größten, er so wie Peter, würde ich vorschicken. Das wäre die logische Antwort. Wenn wir uns überlegen, wer ist der größte Israelit? Zumindest wird es erwähnt. Erinnert sich noch an die Beschreibung von Saul? Er ist einfach größer als jeder Israelit. Schätzt ungefähr 2 Meter groß. Und wahrscheinlich die beste Wahl, um ihn ohne zu kennen. Weil dann alle anderen sind einfach kleiner. Und dazu kommt noch, dass Saul der König der Israeliten ist. Warum wollte das Volk Israel ein König? Sie wollten einen König, der für sie kämpft. Ein weiterer Punkt, um Saul loszuschicken. Schaut euch das selber. Als Saul das ganze Volk Israel diese Worte des Philister hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Oder Vers 24, aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Die Lage ist voll des Hoffnungs. Sie schauen auf das Äußere von Goliath. Sie sehen, sie hören ihn. Sie sehen seinen Brustpanzer, seinen Speer. Sie schauen auf sich selber. Wer ist fähig, gegen ihn zu kämpfen? Niemand. Niemand kommt freiwillig vor. Wir haben keine Hoffnung. Wir sind verloren. Sie schauen nicht auf ihren Bundesgott, ihren wahren König, ihren Beschützer, der jedes Mal gegen die Philister gekämpft hat und sie besiegt hat. Sie schauen auf Gott, auf das Äußere. Sie schauen auf sich und ihre Lage ist hoffnungslos. Ja, diese hoffnungslose Situation verändert sich nun. Und Gott sorgt in seiner Souveränität für sein Volk. Und das sehen wir im zweiten Punkt, den es der Autor heute gibt. Ermutigung durch Gottes Führung. In den Versen 25 bis 37 sehen wir diesen Punkt. Ermutigung durch Gottes Führung. Es verändert sich langsam in der Geschichte etwas. Ab Vers 12 kommt nämlich eine weitere Person ins Spiel. Eine weitere Person auf die Bühne. Es ist David, den wir das letzte Mal schon, von dem wir die letzten zwei Male schon gehört haben. Und es wird uns erklärt, warum er jetzt an dieser Geschichte teilnimmt. Der Vater schickt ihn los, um nach seinen Brüdern zu schauen. Und es scheint vielleicht ein bisschen danach auszusehen, dass alles so eine Art Zufall ist, dass David von seinem Vater losgeschickt wird. Eigentlich ist er damit nur der Sandwich-Lieferant. Er soll Brot und Käse bringen. Und nach seinen Brüdern schauen, die im Kampf sind. Aus Vers 16 wissen wir, dass noch überhaupt kein Kampf stattgefunden hat. 40 Tage lang hat doch keiner gekämpft. 40 Tage lang hat Goliath die Schlachtreihe Israels verhöhnt. Wir haben schon sehr oft, gerade auch im 1. Samuel, gesehen, wie nichts aus Zufall passiert. Es ist alles in der Ruhe. Es ist alles die Geschichte Gottes. Gott führt alles aus. Und das ist eben eine biblische Wahrheit, die du auch aus diesem Text heute mitnehmen kannst. Gott ist souverän. Gott hat in seiner Souveränität dafür gesorgt, dass nun David von seinem Vater losgeschickt wird, dass er auf die Bühne kommt, dass er mitbekommt, wie gerade Goliath die Schlachtreihe Israels verhöhnt. Und nun spricht David zum allerersten Mal. Vers 26. Was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihe des lebendigen Gottes verhöhnt? Diese Worte David sind so mit klarer Theologie gefüllt. David, seine Worte, die uns der Autor hier gibt, sind so schwer wie Goliath selbst. Er bringt nämlich hier zwei wichtige Dinge zum Vorschein, die eigentlich das zentrale Thema sind. Gott ist der wahre König und Beschützer Israels. Und wie kann ein Unbeschnittener, ein Ungläubiger diesen Gott verhöhnen? Es geht in diesem Kapitel nicht um den festen Glauben, den David hat und den wir haben sollten. Es geht in dem Kapitel um das Verhöhnen. Es wird viermal erwähnt. Wir haben es gerade gelesen in Vers 26, dass Goliath das Volk Israels verhöhnt. In Vers 10 haben wir es auch gelesen, wo Goliath selbst sagt, ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihe Israels verhöhnt. In Vers 36, dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihe des lebendigen Gottes erhöht, sagt David. Und nochmal sagt David in Vers 45, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihe Israels, die du verhöhnt hast. Weil es hier um das Verhöhnen der Schlachtreihe Israels geht, geht es genauso darum, dass Gott verhöhnt wird von Goliath. Dann nimmt Goliath einen Unbeschnittenen und macht klar, dass Goliath nicht unter dem Bund Gottes steht. Er ist kein Kind Gottes, er ist ein Ungläubiger, der Gott verhöhnt. Israel ist unter dem Bund Gottes. Israel hat die Verheißungen Gottes, wie zum Beispiel 5. Mose 20, Vers 4, wo steht, denn der Herr, euer Gott, ist es, der mit euch zieht, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu erretten. das ist eine Verheißung, die den Kindern Israels gibt. Und auch alle anderen Verheißungen, die wir in der Heiligen Schrift finden, sind Verheißungen, die den Kindern Gottes gelten. Und so wie Jonathan in 1. Samuel 14 die feste Gewissheit hatte, dass der Bundesgott Jahwe für sein Volk kämpft, also beschützt. In dieser Gewissheit geht ja um gegen die Philister zu kämpfen. Genauso auch David gründet sich auf diese biblische Grundlage von Gott. Und deswegen hat er so eine brennende Leidenschaft, für Gottes Ehre sein Leben zu riskieren. Es geht ihm nicht um Davids festen und reinen Glauben an Gott, und deswegen hat er Goliath besiegt. Es geht um die Ehre Gottes, dass Gott verwirrt wird. Und diese Leidenschaft bringt David zum Vorschlag. Dieses Verlangen, für Gottes Ehre zu leben, ist so groß in David, dass er für sie sogar sein Leben riskiert. Doch dieses Verlangen nach Gottes Ehre wird von seinem ältesten Bruder auf die Probe gestellt. Wir haben in Vers 28 gelesen, dass der älteste Bruder Eliab, den kennen wir auch schon, der wird vorgestellt, wo Samuel gesagt hat, oh, das ist bestimmt, den ich sagen soll, weil er ähnlich wie Saul ist oder aussah. Er ist zornig auf David und wirft ihm falsche Motive vor, Vers 28. Er ist nur hier, David ist nur hier, um den Kampf zu sehen. Er ist ein Schaulustiger, er wollte kommen, um zu sehen, wie weit sie gekommen sind. Doch das sind nicht Davids Motive. Und so antwortet er ihm, eigentlich typisch wie jüngere Brüder den älteren Brüdern antworten, was wir heute hören, was habe ich dir getan? Ein Kommentator sagt mit dieser Begebenheit mit seinem Bruder, dass eigentlich David drei Goliaths besiegen musste. Sein ältester Bruder ist der erste Goliath, der ihn daran hindern wollte, mit Gottes Ehre zu kämpfen. Der wirft ihm falsche Motive vor. Der zweite Goliath ist Saul, der in Vers 33 ihn daran hindern wollte, zu kämpfen, weil er nicht erfahren genug ist. Und dann der richtige und große Goliath, der mit seiner Macht und seiner Größe David verhöhnt, um ihn Angst zu machen, um nicht für Gottes Ehre zu kämpfen. Doch weil David nicht auf Goliath schaut. Weil er nicht auf sich selbst schaut. Und weil er nicht auf seine Erfahrung schaut, die er gar nicht hat im Kampf, sondern weil er auf Gott schaut. Und wie Gott in seinem Leben und in der Geschichte Israels gewirkt hatte, war er ermutigt, für Gottes Ehre zu kämpfen und diesen ungläubigen Goliath zu besiegen. Und wir sehen das und lesen das in Vers 36 bis 37. Dort sagt David, sowohl den Löwen als auch den Bären hat sein Knecht erschlagen. Und die Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlacht seines lebendigen Gottes verhöhnt. Und jetzt zusammen ist der Lösungsvers, Vers 37, weiter sprach David, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesen Philister erretten. Und so sprach David, geh hin, und der Herr deine Hand. David schaut zurück. Er schaut, was Gott in seinem Leben getan hat. Er schaut nicht auf sich oder auf Goliath. Er schaut darauf, was Gott getan hat. Dieser Bundesgott Jahwe ist wahrer König und er sorgt für seine Kinder. Und das sieht David in der Vergangenheit. Und Gott hat ihn bewahrt, um gegen den Bären zu kämpfen, um gegen den Löwen zu kämpfen. Weil Gott verheißen hat in seinem Wort, dass er für seine Kinder sorgt. Hatte David diese Zuversicht. Und das ist auch ein Punkt, den du als Kind Gottes heute mitnehmen kannst aus diesem Text. Ich meine, wenn du auf die äußeren Dinge schaust und sie dann anschauen haben, unüberwindbar zu sein, da findest du keine Hoffnung. Weder in deinen Fähigkeiten, noch in den Fähigkeiten eines anderen Menschen, der dir nahesteht. Du siehst keine Kraft in dir, aus der Situation zu entkommen. Und wenn du auf Gott schaust, darauf schaust, was er verheißen hat und was er schon getan hat in deinem Leben, im Leben anderer Gläubiger, im Leben vom Volk Gottes, findest du Ermutigung, um für Gottes Ehre zu leben. Weil die nächste Wahrheit, das ist auch der nächste Punkt, den uns der Autor gibt, Du bist sicher in Gott. Das ist der dritte und letzte Punkt. Sicher in Gott. Das sehen wir in Versen 38 bis 58. Du siehst gerade, wie David auf Goliath zugeht. Ohne Rüstung. Mit einem Stock. Mit fünf platten Steinen in der Tasche, die aus dem Bach in Terebinthal genommen hat. Und er geht und tritt gegen Goliath. Und in den letzten Versen, da steigert der Autor nochmal die Spannung. In den Versen 41 bis 44, schau mal rein, sagt er, und der Philister kam und näherte sich David in Vers 42. Als der Philister den David sah, in Vers 43, der Philister sprach zu David. Der Philister fluchte ihm, in Vers 44, der Philister sprach zu David. Philister nimmt ganz schön viel Platz ein in diesen Versen. Und der Autor, der will den Eindruck vermitteln, als ob er schon selber Angst bekommt vor diesem großen Goliath, der nun gegen David antritt. Und dann lesen wir in Versen 45 bis 47. Lesen wir zusammen. 45 bis 47. David aber sprach zu dem Philister. Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher und des Gottes, der Schlachtreich Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichen eines Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln oder den Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Nachdem David das gesagt hat, nimmt er einen Stein, nimmt seine Schleuder, schleudert und wirft diesen Stein und trifft Goliath an der Stirn. So dass der riesige Goliath, der 3 Meter große Mann, bewaffnet mit Brustpanzer, mit einem Helm, mit einem Speer, verletzt nieder oder tödlich verletzt niederfällt wegen einer Übersetzung. Und David geht hin, nimmt ein Schwert und haut ihm den Kopf. David hat seinen Goliath besiegt und genauso kannst du deinen Goliath besiegen, oder? Nein. Genauso wie ich schon anfangs erwähnt habe, geht es nicht darum, deine Goliath in deinem Leben zu besiegen. Die Geschichte geht allein um Gottes Ehre. Und wie David und wie Gott David gerettet hat, der für Gottes Ehre eingetreten ist. David war gegen Goliath nicht sicher, weil er eine Rüstung hatte, denn er hatte gar keine Rüstung, er hat sie abgelegt, er wollte kein kleiner Goliath sein, mit Waffenrüstung gegen ihn antreten. David war gegen Goliath nicht sicher, weil er ein guter Kämpfer war, denn er war kein guter Kämpfer, er hatte keine Erfahrung im Kampf. David war gegen Goliath nicht sicher, weil er größer oder schlauer oder kräftiger war. David war ein einfacher Hirte, der gut Musik machen konnte. Doch das sind alles Dinge, die ihm nicht geholfen haben, um gegen Goliath zu kämpfen. Die Anwendung ist nicht, wir sollten mehr sein wie David. Mutiger und Glauben voranschreitender, mehr Wissen habend. Die Anwendung ist, dass der wahre und lebendige Gott König ist und für seine Kinder sorgt. David war gegen Goliath sicher, weil Gott als wahrer König ihn beschützt. Er war ein Schutz, den in einem Psalm. Genauso liegt unsere Sicherheit nicht in uns, sondern sie ist bei Gott. Und das ist der Trost, den wir heute aus dem Predigtext mitnehmen. Unsere Sicherheit liegt bei Gott. Goliath ist stellvertretend in den Philister aufgetreten. Er vertritt den Philister im Kampf und sagt, wer mich besiegt, hat die Philister besiegt. Und wir werden euch dienen. Niemand. Wirklich niemand aus dem Volk Gottes traut sich als Stellvertreter Israels in den Kampf zu ziehen. Denn seine Niederlage würde bedeuten, das ganze Volk Gottes hat verloren. Wer ist also nun in die Rolle des Stellvertreters für das Volk eingetreten? Es gab keine lange Reihe vor Sauls Zelt und er durfte sich nun oder er hatte nun die Qual der Wahl, sich einen Krieger auszusuchen. Es gab nicht einen einzigen Freiwilligen, der den Kampf ziehen wollte, die Stellvertreter für das Volk Gottes. Gott brachte da einen Mann nach seinem Herzen, um gegen den Feind Israels zu kämpfen, stellvertretend für Israel. Sein Sieg über den Feind bedeutet ein Sieg für das ganze Volk Gottes. Als David in diesem Tal zu Goliath geht, da geht er nicht alleine. Da geht das Volk mit ihm, da geht das Volk in ihm. Er ist ein Stellvertreter für das Volk. Und erinnert sich dieses Wort, das ich hier schon öfters benutzt habe, nicht an etwas, an eine Geschichte? Stellvertreter? Diese Stellvertretung Davids zeigt auf Jesus Christus, der wahre König, Priester und Prophet. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist stellvertretend am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben. Sein vollkommen gerechtes Leben wird dir durch Gnade allein, durch Glauben allein zugesprochen. In dieser Geschichte geht es um die Ehre Gottes und wie er David gerettet hat. In der ganzen Bibel darum, wie Gott rettet und wie er stellvertretend für unsere Sünden Jesus Christus gegeben hat, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, um den Zorn, der uns galt, zu tilgen. Und so geht es in dieser Geschichte nicht um die großen Heldentaten Davids und dass er dadurch Goliath besiegt hat. Es geht allein um den großen, souveränen Gott. Es geht allein um seine Ehre und wie er, dieser hocherhabene König, für uns, seine Kinder, sorgt, wie er uns bewahrt, wie er uns führt. Deswegen gilt ihm allein die Ehre. Hier bei der Schlacht David gegen Goliath, als auch bei dieser Erlösung von unseren Sünden. Ich möchte schließen. 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, und hier spricht Paulus, Jesus Christus, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Immer an dir. Amen. Großer Gott, Vater, wir danken dir, dass wir die Zeit heute haben von deinem Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir sehen in deiner heiligen Schrift, dass du König über alles bist. Dass du regierst, dass du souverän bist und dass dir allein die Ehre gebührt. Und gerade auch in der Geschichte von David gegen Goliath, wo es nicht darum geht, dass die Ehre David gewinnt, dass er so mutig war, dass er so einen festen Glauben hatte, sondern es geht darum, dass deine Ehre verhöhnt worden ist. Und dass dir allein die Ehre gebührt und du dafür sorgst, dass du verherrlicht wirst. Und so wie David stellvertretend für Israel gekämpft hat, so hast du auch stellvertretend für unsere Sünden, Jesus Christus, deinen Sohn, unsere Sünden zugesprochen. Und so dürfen wir durch den Glauben in deiner Gnade Gerechtigkeit deines Sohnes haben, vor dir bestehen. Wir danken dir für diese Wahrheit, die uns Trost gibt als deine Kinder. Wir danken dir, Herr, dass du uns diese Zeit gegeben hast. Wir bitten dich auch, dass dein Wort weit in unserem Herzen wirkt und du verherrlicht bist in allem, auch durch uns. Schenke uns diese Leidenschaft, Herr, dass wir zu deiner Ehre leben. Das bitte